Stecker rein. So klingt sie leer.
Das ist die berühmte Piorette von ungefähr 1959-60. Jetzt machen wir auch ordentlich Kaffee rein. Die hat bestimmt seit 50 Jahren keinen Kaffee mehr gesehen und Westkaffee vielleicht noch nie. Und jetzt das Ganze mit. Jetzt wissen Sie, warum die Pirouette heißt, wenn man den Deckel nicht rechtzeitig festhält. Dann drehen die Kaffeebohnen ihre Pirouetten in der Luft. Jetzt machen wir das nochmal mit. Naja, ich habe ja auch Gott sei Dank genügend Staubsauger im Einsatz. So.
Bebouchère und Sternradio. Über das Bewahren von Formen und Klängen des DDR-Alltags. Feature von Conny Klaus.
Piorette. So hieß die elektrische Kaffeemühle. Die Staubsauger bekamen den Namen Omega. Servus hießen die Mülleimer, die Nähmaschinen Veritas und der Patronenfüllfederhalter Heiko, Heiko Primus. Es gab nichts, was in der DDR keinen Namen hatte. Wir sind in Berlin-Prenzlauer Berg.
Das ist Qualität. Haben Sie gehört, wie das Lager dieses Gerätes ausläuft, bis es wirklich ganz still steht, wie ein Düsentriebwerk, was abgeschaltet wird? Und so sieht das Ding nämlich auch aus. Es ist der Omega 1060 von 1958-59 aus Altenburg. Zudem gibt es noch einen großen Bruder oder eine große Schwester. Der oder die heißt 1064. Ein tolles Ding. Und viele sagen, es ist die schönste Omega-Staubsaugerfamilie, die jemals hervorgebracht haben.
In der Pappelallee 23 wohnt im zweiten Stock Günther Höhne, Spezialist für Formen und Klänge aus dem DDR-Alltag. In den Regalen lagern alte Radiogeräte, Schallplattenspieler, Radiokassettenrekorder, Porzellanservice, Fernsehgeräte. Zeugen einer untergegangenen Alltagskultur und jede Menge Zeitschriften und Bücher.
Eigentlich bin ich kein Sammler. Ich habe natürlich viele Begegnungen mit Sammlern. Aber wissen Sie, an wirklichen Sammlern stört mich etwas. Die sammeln, die horten die Dinge um sich herum, in Garagen, in Wohnungen, in Kellern. Und dort, weiß ich nicht, gehen die mit den Händen in der Tasche oder mit dem Staubwedel in der Hand auf und ab, Tag und Nacht, und freuen sich, dass sie das haben. Und diese Dinge stehen aber der Allgemeinheit nicht zur Verfügung. Da ist so mehr das Haben wichtig als das Sein.
Günther Höhne ist Jahrgang 43, Kulturhistoriker und war Chefredakteur der DDR-Designzeitschrift Form und Zweck. Seine Frau Claudia hat Kulturwissenschaften studiert. Seit 19 Jahren sind sie verheiratet.
Es ist schon klar, wenn wir das jetzt nicht tun oder wenn wir es nicht getan hätten, dann wäre es wirklich vieles unrettbar verloren gewesen. Denn es gibt sonst niemanden, keine Institution sowieso nicht, aber auch keine privaten Personen, die sich in solchem Umfang um den Nachlass DDR und Design kümmern wie wir.
Angefangen hat alles 1999. In Bonn wurde eine große Werkschau über italienisches und deutsches Design vorbereitet.
In Vorbereitung der Ausstellung rief mich der Kurator, guter Mitstreiter auf meinem Gebiet der Designforschung, an und sagt, sag mal, was meinst du denn? Ich mache jetzt diese Ausstellung, sollten wir da auch DDR-Design mit reinnehmen? Und da habe ich ihm gesagt, wie heißt die? 50 Jahre italienisches und deutsches Design. Was fragst du denn dann? Wenn es BRD-Design oder bundesdeutsches, Quatsch, ja. Ja, würdest du das machen als Kurator, die DDR-Design? Abteilung betreuen. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich, kein Problem.
40 Jahre DDR-Designgeschichte auf 16 Quadratmetern. Was wählt man aus? Damit begannen die Schwierigkeiten. Zum Teil waren bestimmte Gegenstände schon entsorgt oder sie befanden sich im Besitz bei privaten Sammlern.
Ich bin aber ein sturer Hund und bin vom Sternbild Widder. Und dann bin ich losgezogen mit meiner Frau. Ohne deren Billigung wäre das gar nicht möglich gewesen, weil es auch recht viel Geld gekostet hat. Und es war kein Trödelmarkt vor mir sicher, kein An- und Verkauf. Und dann bescherte mir ein glückliches Schicksal den Kontakt durch einen puren Zufall nach Dresden. Dort gab es um die Jahrtausendwende ein Kaufhaus für Gebrauchtes. Ich fand also viele Teile von denen, die ich dringend für die Ausstellung brauchte, für einen Apfel und ein Ei, für ganz wenig Geld. Und ich lernte den Geschäftsführer kennen und ich sagte, haben Sie da vielleicht noch mehr? Ist das alles? Gefräßig, abgierig, wie ich bin. Und da sagt der gute Mann, ach, haben Sie mal Lust, in mein Lager zu kommen? Das sind nur 4 Stockwerke. Jedes 1200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche.
So beginnt Hoeneß Sammelleidenschaft für Gebrauchsgegenstände aus der DDR. Formschön sollen sie sein und in Serie hergestellt. Stück für Stück entsteht eine eigene Sammlung.
Da macht die Tür, die große Eisentür auf und vor mir steht, abgestellt in der Ecke, ein Heli-Radiogerät mit Lautsprecher, das in einem super Zustand. Meine Frau hat dann später gesagt, du darfst nicht immer zeigen, dass du so gerührt bist. Also es war wie der Himmel. Ja, das ist also die Zuckerdose von Christa Petrov-Bohne, Bestandteil dieses ABS, Auer Besteck- und Silberwarenfabrik-Systems, Gastronomie Edelstahlgeschirrs. Ja, und dieses ABS Edelstahlgeschirr steht auch wirklich sinnbildlich für die besten Traditionen der Gefäßgestaltung in großer Serie. Das muss man ja, ich betone das immer wieder, ich kann Gefäße natürlich in den fantastischsten Formen machen, ob aus Glas, ob aus Metall, ob aus Steingut, Porzellan, aber in einer großen Serie, sodass sie über Jahre in unveränderter Qualität und auch Schönheit funktionieren, anziehend sind auf den Käufer. Das ist das, was mir die industrielle Formgestaltung immer interessanter macht noch als das beste Kunsthandwerk. Es gibt für mich keinen Gegensatz. Es ist ein richtiger Glaubensstreit.
Es ist nicht alles Design, was Design heißt. Wird vieles mit dem Namen Design verkauft, was überhaupt die Auszeichnung gar nicht verdient. Wir waren Formgestalter. Also so hochgestochen haben wir uns nicht bezeichnet.
Wolfgang Dürow, Absolvent des ersten Jahrgangs der Weimarer Hochschule für Architektur und Bildende Künste 1951.
Ich bin auf ihn, was die Bedeutung seiner Arbeit betrifft, auch erst nach der Wende gestoßen. Aber als ich eben die Sachen erfasste und die Urheberschaften, da tauchte bei sehr vielen wichtigen Großserienerzeugnissen der Name Dürow auf.
Die Materialvorgabe war das Erste. Ich habe zum Beispiel Staubsauger entwickelt für Altenburg, den nannte sie später das Ofenrohr. Der bestand aus einer Pappröhre mit einem Kunstlederbezug, mit 2 Plastkappen vorne, die waren mit 2 Schrauben gehalten. Und dieser Staubsauger wurde zuerst abgelehnt von der Vereinigung Volkseisener Betriebe, Elektrogeräte. Und später haben sie 2 Millionen Stück von den Dingern verkauft. Die werden heute teilweise noch benutzt.
Und da bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, sag mal, wieso hast du nie einen Designpreis der DDR oder sowas bekommen? Und wieso ist deine Arbeit in diesem Umfang und mit dieser auch gesellschaftlichen Relevanz, was alleine an Arbeitsplatz, Arbeitsmittelgestaltung gemacht hat oder Haushaltgeräten, nie gewürdigt worden? Naja, die Frage konnte er mir nicht beantworten. Er meint, es liegt auch mit, das würde ich auch unterstellen, daran, dass er weder in der Partei war, noch also irgendeine Parteikarriere machen konnte. Er hat immer ordentliche Arbeit machen wollen und das hat er gemacht.
Wir waren also in Richtung Bauhaus ausgebildet und haben Funktion, Form und Gebrauchswert waren die Grundsätze. Wir wollten keine Entwürfe für die Schublade machen, auch nicht bloß Skizzen, sondern wir wollten das eben umsetzen.
Einerseits wurde die Ökonomie von Planwirtschaft, ständigem Rohstoff- und Devisenmangel diktiert. Die Kunst der Formgestaltung andererseits war den DDR-Funktionären oft suspekt. Was ihnen zu funktional und sachlich erschien, wurde mit dem Vorwurf des Formalismus abgewiesen. Was ihnen zu verspielt oder extravagant vorkam, lehnten sie als dekadent ab. Die Gestalter bekamen dies bei der Vorstellung ihrer Entwürfe zu spüren.
Man musste sich also neue Schneisen bahnen, wenn man etwas Besseres machen wollte. Und das ging zu Ostzeiten eben auch nur quasi als Indianer, als Partisan, als unter Umgehung aller Vorschriften oder vieler Vorschriften. Man musste die Dinge hinstellen und zeigen. Und dann waren auch die Bedenkenträger der Meinung, ja, so schön. Und
ja. Reinhard Otto Kranz, Jahrgang 1948, heute immer noch umtriebiger Architekturdesigner, entwirft Bahnhöfe und öffentliche Gebäude.
Wir haben ja also sehr viel auch Jugendclubs und Dinge gemacht. Und wir schließen war auf ein Problem, einen Jugendclub in einem Neubau, in WBS hingestellt, große Halle mit allen möglichen Dingen. Was machst du damit? Welches Material bekommst du? Laut Plan schwarze und weiße Terrazzoplatten. So. Und dann haben wir Böden damit gestaltet, Wandpartien damit gestaltet und haben dieses ganze Haus angemalt wie ein Zebra. Und der hieß dann auch Jugendclub Zebra. Aber gewöhnlich war es in der DDR, dass so eine bedeutende kulturelle Einrichtung nach verdienten Veteranen der Arbeiterbewegung hieß. Und ja, als die Herren zur Abnahme kamen und ihren Namen hatten, gesagt, ja, das sieht ja aus wie ein Sträfling. Und die haben gesagt, es ist ein Zebra. Und Zebra ist zwar kein einheimisches Tier, aber ein anständiges Tier. Und das hat überzeugt und dann hieß das Jugendclub Zebra. Man musste die einfach nur vor veränderte Tatsachen stellen und dafür sorgen, dass das gewöhnliche Volk, die Jugendlichen, hinter einem stand. Nicht, das war ganz einfach eigentlich. Ja. Man musste sich nur trauen. Ne.
Korrekt mit Krawatte.
Dieser Stuhl, der ist wirklich einzigartig. Der hat, wie Sie sehen, kein Gramm Metall.
Der Menzelstuhl. Namensgeber war Erich Menzel, Werkleiter in den deutschen Werkstätten Hellerau.
Die Hauptfläche von den Vorderbeinen bis zur Lehne aus einem Stück. Und zwar sind das 29 Lagen verleimten Schichtholzes. Die wurden dann einer bestimmten Technik gepresst und verfestigt. Der Stuhl, der wiegt ungefähr knapp 2000 Gramm. Ist also für einen Stuhl kein Gewicht. Ist unwahrscheinlich flexibel und bequem, wenn Sie sich draufsetzen. Mehr braucht ein Stuhl nicht, als der das macht. Der ist 1949-50 in Dresden-Hellerau entwickelt worden. Als, jetzt sage ich mal, als Volksstuhl.
Der Menzelstuhl ging nie in Serie. Abgelehnt vom Handel. 25 Mark, zu teuer. Die bereits hergestellten Stühle fristeten ein unspektakuläres Dasein in Wartezimmern und Büros. So erging es vielen Dingen. Von Designern zwar klug erdacht, wurden sie dennoch nie produziert.
Dieser Stuhl wurde getestet in Dresden-Hellerau. Und das habe ich erfahren, als ich mein erstes Buch geschrieben habe und diesen Stuhl vorstellte. Rief mich ein älterer Herr aus Passau an und sagte, ganz interessant, was ich da sehe. Soll ich Ihnen was über diesen Stuhl erzählen? Ich bin alter Hellerauer und bin 1950 in die Grundschule gegangen in Hellerau. Und da kam eines Tages ein LKW von den deutschen Werkstätten und hat diese Stühle bei uns abgeladen. Und mit diesen Stühlen mussten wir etwas tun, was wir sonst nie mit Stühlen machen durften. Kippeln, draufklettern, die Stühle durch die Luft werfen. Die haben also Crashtests gemacht damals. Und diese Stühle haben sich als unzerstörbar erwiesen. Flexibel, robust und schön.
So faszinieren Günther Höhne heute noch die Erzählungen der Leute. Die meisten interessieren sich weder für Technologie noch für die Form. Oft sind es deren persönliche Erinnerungen an die Dinge, an einen Alltag in der DDR, an den Umgang mit dem Küchengerät Mixette, dem Stapelgeschirr Rationell. Alles haben sie tausendmal in der Hand gehabt und benutzt.
Das Grau wird in der Regel nicht von denen empfunden, die es erlebt haben. Wir hatten keinen grauen Alltag. Graurechteckig und stapelbar, das hat irgendjemand mal sehr kurz und knapp zusammengefasst, passt immer prima. Und wenn man, das ist aber die Zeit, wenn wir die Zeit der DDR gesehen bekommen, dann sind das Schwarz-Weiß-Filme, logisch. Die Zeit war damals so. Auch die Bundesrepublik war ja nicht immer farbig. Ich sage mal ganz gerne, man guckt mit dem Weitwinkel viel besser. Wenn ich zu nah rangehe, geht mir alles weg, was rechts und links des Weges ist. Ich sehe ganz genau jedes einzelne Partikelchen. Aber ich muss ein Stück zurücktreten, um das große Ganze zu sehen.
Das Tischfernsehgerät Alex ging 1957 in die Produktion. Die Steingutkanne aus dem Kaffeeservice Bärbel und die Steingut-Kakaokanne Helga wurden im VEB Steingutwerk Torgau Anfang der 60er Jahre produziert. Das Kaffeeservice Onyx kam aus dem VEB Sintolanwerk Annaburg. Und das Essgeschirr aus Melladur war aus geruchs- und geschmacksfreiem kochfesten Kunststoff.
Das ist der beste Mittelwellensender, den wir heute reinbekommen. Erster Hand aus Russland. Das Radiogerät, in dem ich den empfange, ist das so sehr beliebte Sternchen. Von Sternradio Sonneberg, später dann auch bei Sternradio Berlin hergestellt, 1961, 1962 unter die Leute gekommen. Sternchen weiß jeder hier im Osten, wie das aussieht. Muss ich gar nicht groß schildern. Man sieht also diese wunderschön golden eloxierte Blende aus feinem Blechdrahtgespinst und dieses Rad zum Drehen für den Empfang, für die Skala. Mal sehen, ob wir noch einen anderen Sender reinkriegen. Ja! Das Exemplar, was ich hier habe, das hat noch eine Besonderheit. Das hat nämlich noch seine Original-Leder. Ja, Hülle ist schon zu wenig gesagt. Eigentlich eine Verpackung. Ja, und das Ganze ja, so groß wie eine mittelgroße Zigarrenschachtel. Das kostete, wenn ich mich jetzt recht entsinne, um die 300 DDR-Mark. Und das war so 1960, naja, ein halbes Facharbeitergehalt. Ja, und dieses Sternchen, das war wirklich der beliebteste Transistorempfänger. Und dann das Jugendweihe- und Konfirmationsgeschenk natürlich.
In der DDR waren Ressourcen grundsätzlich knapp. Alles war doch knapp. Also die Luft war ja genauso knapp, weil es schlechte Brennstoffe gab. Also wenn man jemanden fragen sollte, wie gehen wir mit wenigen Ressourcen um, da kann man die Leute aus der DDR fragen, die wissen nämlich, wie das ist.
Erik Spiekermann, Koryphäe des Designs in der Bundesrepublik, Typograf, Honorarprofessor an der Hochschule für Künste Bremen, sucht stets die kritische Auseinandersetzung.
Es gab kaum Papier, es gab kaum Stahl, es gab schlechte Kohle, nämlich Braunkohle zum Beispiel, die aber miserabel ist mit den, wegen der Nebenwirkungen. Es gab ja keine Rohstoffe, also ein bisschen Eisenerz, ein bisschen Kohle. DDR war ja kein Rohstoffland, ein bisschen Wolfram, ein bisschen Uran. Aber was soll man da machen? Also muss man sich was überlegen. Deswegen gab es eben diese relativ einfachen Plastikstoffe in der DDR. Das war ja auch eine reine Notlösung. Mit irgendwelchen Phenolharzen, die man billig herstellen konnte in Bitterfeld, konnte man halt Stoffe herstellen, die ähnlich tragfähig waren wie im Westen Metalle, die ja bei uns viel zu billig war zum großen Teil, wenn man die Nebenkosten mitrechnen würde. Was das heißt, Bauxit aus Australien herzuschaffen, ist auch völlig bescheuert. Und das gab es eben nicht.
Was haben die nicht lächerlich gemacht? Die haben doch alles runter gemacht, was wir... dass wir aber unter ganz anderen Voraussetzungen gearbeitet haben, mit schlechteren Materialien, ohne den entsprechenden Werkzeugbau, ohne ausreichenden Werkzeugbau, ohne die entsprechenden Plastmaterialien, die dazu notwendig waren, um hochwertige Oberflächen zu produzieren.
Aber ich glaube, es wurde mehr Plastik verwendet, wo bei uns im Westen wahrscheinlich Metall verwendet wurde, weil Plastik halt billiger herzustellen war. Allein wenn man, also eine Trabi-Karosserie und sowas, diese Art von Duroplasten. Ein DDR-Telefon war leichter als ein westdeutsches Siemens-Telefon, woran das immer gelegen haben mag. Das fiel mir schon auf. Und auch Bestecke, weil es wahrscheinlich auch war halt weiterverwendete Wertstoffe. Das Geld, diese Alu-Chips, das war natürlich für uns kein Geld. Also man wusste nicht, ob man es in der Tasche hatte. Es war ja eher wie, so schwer wie Pappe oder so leicht wie Pappe. Das fiel schon auf. Das war alles irgendwie auch die Autos. Es wirkte alles so ein bisschen ja, leichter gemacht. Ich hatte damals keine Ahnung, warum. Heute weiß ich, warum.
Der Dachboden, vorn ausgebaut, das Büro. Knarrende Dielenbretter. Hinten im Halbdunkel stehen die Tische, Regale und Schränke. Alle Gegenstände sind sorgfältig in Folie verpackt und beschriftet. Hier werden die Exponate repariert, gesäubert, fotografiert, dokumentiert.
Das ist, wenn man so will, der Eingangsbereich, in dem die neu erstandenen oder hereingetrudelten Produkte kommen. Und da habe ich auf der einen Seite dieses großen Raumes einen Werktisch.
was war das wohl? Ein Mähdrescher? Oder ein Rasierapparat. Und die Rasierapparate, die verbreitetsten in der DDR, waren die Bebuscher aus Berlin. Bebuscher, weil Bergmann Borsig.
Im Juli 1990, als mit der Währungsunion alle DDR-Bürger die D-Mark bekamen, richteten sich viele von ihnen neu ein. Vollständige Wohnungseinrichtungen, Küchengeräte, Fotoapparate, Nähmaschinen, Bücher, Schallplatten, sogar Autos landeten im Sperrmüll. All das, wofür DDR-Bürger oft stundenlang angestanden, worauf sie jahrelang gewartet haben, all das, was diesen Geruch von Duroplast und Dederon, von Pappe und Vergangenheit hatte, war von einem Tag auf den anderen plötzlich nichts mehr wert.
Und da man mit diesen Kuriositäten aus der DDR Geschäfte machen konnte, indem man sie irgendwo ausstellte und sie irgendwo bloßstellte, sie denunzierte, ja, konnte man natürlich für eine Weile in diesem Berlin-Vakuum, wo die Touristen hinströmten und die Mauer war weg und das ganze neue Gebäude war noch nicht da. Und wie war es denn? Und da konnte man eben da so ein Gruselkabinett DDR-Geschichte einrichten. Und woran macht man das fest? An der gegenständlichen Kultur.
Und da gehen wir jetzt mal in mein Fotostudio. Da dient ein solcher Lichttisch aufrecht stehend. Da sehen Sie schon von hinten, als Hintergrundbeleuchtung. Vorsicht, stoßen Sie sich nicht. Das sind Kisten, da sind nämlich alles Dias drin, die noch auf Arbeit warten. Und das ist hier meine Bildhintergrundwand. Weiße, graue Hintergründe, dazu Beleuchtung. Das sind dann, wenn die voll unter Dampf stehen, 5000 Watt. Und da muss ich immer aufpassen mit der Absicherung, sonst werden die Kabel warm. Also es ist immer viel zu tun. Und, ja, und wenn man dann von den Leuten, die das gemacht haben, noch ein Echo bekommt, die sagen, Mensch, oh, klasse, und endlich mal einer, der zeigt, was wir gemacht haben, dann ist das ganz prima.
Höhne ist so eine Art, oder der Sachse an sich, ist so eine Art Uhrmacher der Seele. Ja, er will es immer ganz genau wissen. Höhne selber kommt ja aus so einer Wagenbauerfamilie und hat dadurch natürlich ein unerhörtes, feinsinniges Bewusstsein für die Unterschiede. Auch, meine ich mal, in einer würdigen Weise in eine Kunstgeschichte einreihen, zu entdecken, wieder zu beleben und die Leute zu überzeugen.
Also es gibt ja auch Geräusche, die verloren gehen. Auch den Trabant wird man eines Tages nur noch in Filmen oder so sehen. Und ich will also auch so eine kleine Audiothek ohne großes Ziel und ohne Hektik, das ist ja auch sehr zeitaufwendig, aber mit der Zeit eine Audiothek aufbauen.
Auf einer Fläche von einem Quadratmeter hat sich Günter Höhne einen schallisolierten Raum eingerichtet, um die Geräusche der vergangenen Zeit festzuhalten.
Ja, das ist eine Luftdusche. Also Föhn kann man auch dazu sagen, aber eigentlich ist der Name Föhn geschützt. Deswegen hat man in der DDR sich entschlossen, Luftdusche zu sagen, um irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und Föhn war eine westdeutsche Firma. Ich glaube, von Siemens ist das irgendwie installiert worden. Das ist ein Produkt der Ende 80er Jahre. Hier hat man auch mal ein kräftiges Gelb als Korpusfarbe genommen, weil man natürlich, wenn man etwas exportiert hat, in Konkurrenz stand zu auch dort schon vorhandenen Geräten. Und wie gesagt, im Lande DDR fehlte dieser Wettbewerb, diese Konkurrenz. Insofern war man da mit Farbgebung eher nachlässig, bequem. Leider.
Schreibmaschine Erika. Motorrad MZ ITS 250 Trophysport aus Schopau. Berliner U-Bahn Gisela.
Und das sind nicht unbedingt Zufallserscheinungen. Das sind zunehmend bewusst inszenierte Designziele, die man auch bei der Produktentwicklung hat. Wie klingt das Ding? Eine Autotüre. Ne? Es gibt da, die Trabant-Autotüre ist doch wie ein Klodeckel, den man zuschmeißt. Ja? Das entspricht ja dem Auto auch genau. War sicher nicht Absicht.
Mittelpunkt internationaler Messen. Favorit der 600 Kubikzentimeter Klasse, der Trabant 601. Frontantrieb mit luftgekühltem Zweitaktmotor, vier Gänge voll synchronisiert. 6,8 Liter Normverbrauch. Platz für vier erwachsene Personen. Geräumiger Kofferraum. Das alles für Sie im Trabant 601 aus den Sachsenring Automobilwerken Zwickau.
Dieses wunderschöne Geräusch, wenn ich den Deckel von der Zuckerdose nehme. Ne? Das ist doch wirklich Musik in den Ohren.
Günter Höhne schreibt Bücher, hält Vorträge über die Geschichte des Designs in der DDR und reiste 2009 mit einigen seiner Exponaten sogar nach China.
Und diese Fähigkeiten, mit dem, was da ist, sich zu beschränken und was draus zu machen und darüber nachzudenken, wie kann man auch zum Beispiel hier, was Zero, sekundäre Rohstoffe, ist ein neues Wort geworden. Das wissen heute keine mehr, dass es aus der DDR kommt. Also ich weiß es, viele wissen es, die da früher waren, aber viele im Westen haben keine Ahnung, dass das Verwerten von Rohstoffen zum Sekundärrohstoff, also einen Rohstoff zweimal zu verwerten, dass das in der DDR gang und gäbe, war zwangsläufig. Das haben wir völlig verlernt. Wir müssen gerade wieder lernen. Also was wir jetzt hier mit Recyceln bezeichnen, ist ja nichts anderes. Dass wir unseren Scheiß nicht gleich wegschmeißen, sondern vorher sortieren und gucken, was kann man damit anfangen. Das kann man alle mal lernen. Also wie gesagt, aus dem Mangel lernen, da sollte man nur DDR-Bürger fragen, die das 30 Jahre noch mitgemacht haben oder 40 Jahre noch, je nachdem wie alt sie sind.
Also man musste entweder lange warten, bis man etwas bekam, oder lange sparen, dass man es sich kaufen konnte. Und das schafft natürlich Bindung. Ich habe jetzt Rundfunkgeräte, Rundfunktechnik, Kofferradios aus den 70er, 80er, aus den 60er Jahren, aus den 50er Jahren. Damals konnte ich davon nur träumen. Ich kam an sowas, es war unerreichbar, kam nie heran. Da hatte ich nicht das Geld dafür. Und wenn das Geld vielleicht mal, dann nicht die Gelegenheit, dann waren die Sachen nicht da. Und ich habe mir zum Teil, das gestehe ich ein, mit dem Erlangen dieser Dinge heute verspätete Jugend- und auch Erwachsenenträume erfüllen können.
Er hat diese romantische Ader, die einem genau dabei hilft, solche unwegsamen Gelände schön zu finden. Also sich genau darauf zu spezialisieren, das alles akribisch zu beschreiben und es auch noch, und das ist natürlich ein unsagbares Talent, es auch noch so vermitteln zu können, dass die Begeisterung ansteckt. Und wie gesagt, diese Romantik, die hat er, glaube ich, von Kindesbein an.
Man kann nämlich daraus was lernen. Von mir aus der DDR-Designgeschichte lernen, heißt vielleicht sogar wirklich siegen lernen. In dem Sinne, man kann was lernen. Und es dazu kommt ja noch, dass es ja immerhin das ein Kulturerzeugnis war von einigen Millionen Leuten. Die haben ja was hergestellt. Das war ja nicht nur Dreck, es ist ja nicht nur weggeschmissen worden. Es ist ja, waren ja auch Kulturgüter, also geschaltete Gegenstände. Und jetzt gibt es den praktischen Aspekt, den Günther versucht wieder herzustellen, dass wir überhaupt wissen, was gemacht wurde, was man da mit dem Wissen heute machen könnte. Und es gibt den kulturellen Aspekt, die geistige Leistung von einigen Millionen Leuten, nicht einfach auf den Müll zu schmeißen. Das ist ja auch eine Frage von Vergangenheitsbewältigung, Gegenwartsbewältigung und auch von Bewusstsein. Das gab ja ein Bewusstsein, nicht nur ein negatives beim Schadigverpfeifen, sondern es gab ja durchaus auch ein Bewusstsein, was Vernünftiges herzustellen. Und ich finde, Günther macht das beides wunderbar, das Pragmatische und das Inhaltliche zu verknüpfen.
Egal, welchen Gegenstand Günter Höhne erwirbt, bei jedem kann er die Details entschlüsseln, auch dann, wenn er Produkte aus dem Osten plötzlich in der Bundesrepublik unter anderem Namen wiedererkennt.
Unter Fantasiemarken sind die verkauft worden. Zum Beispiel die Ankeruhren, die West-Ankeruhr, das waren Rula-Uhren. Die liefen eben da dann nicht unter Rula, sondern unter Ankeruhr. Und das war so Massenproduktion. Und für die DDR war es immer besonders günstig. Die haben natürlich lieber unter so einem Fantasienamen ihre Sachen verkauft, weil da gab es ein paar Pfennige oder ein paar Cent mehr pro Stück, als wenn sie unter ihrem eigenen Namen, unter Rula, aufgetreten wären.
Der hat ein unheimliches Wissen, sowohl was Leute betrifft, als auch die Hintergründe, als auch die Fachkenntnisse. Er ist ein guter Netzwerker, würde man heute sagen, weil er kennt alle. Und er hat auch nie irgendjemand mit einer Ideologie irgendwie verscheut. Und ich finde, diese Art von Besessenheit, da bräuchten wir noch ein paar mehr davon. Also er ist im guten Sinne ein Gesinnungstäter.
Naja, das geht gar nicht anders. Sie müssen mit den Dingen leben, um sie wirklich zu fühlen und zu empfinden. Und wenn man zu ihm nach Hause kommt, was da alles so rumsteht an schönen Dingen, die müssen sie eine Weile einatmen. Und wenn sie dann darüber schreiben, dann muss das präsent sein. Da reicht also die Grafik, das Foto häufig nicht aus. Also man entwickelt nur eine innige Beziehung, wenn sie gegenständlich ist, die Kunst-Kulturgeschichte, Designgeschichte. Und da hat er also auch, sagen wir mal, vielleicht auch der Not gehorchen, weil natürlich vieles wird ihm angeboten. Wenn Leute merken, es geht zu Ende, sie wollen ihre guten Stücke in guten Händen wissen, das ist so ein natürlicher Kreislauf des Lebens.
Dafür muss man verrückt sein, weil damit wird er nicht reich und macht sie auch nicht nur Freunde. Und man muss auch besessen sein von dieser Idee, sonst verfolgt man sie ja nicht. Also wie gesagt, die beiden Wörter verrückt und besessen treffen auf ihn zu, aber nur im Allerfeinsten.
Bebo Scheer und Sternradio. Über das Bewahren von Formen und Klängen des DDR-Alltags. Feature von Conny Klaus. Mit Daten und Fakten aus dem Buch Produktkultur, das Designbuch aus der DDR von Günter Höhne. Redaktion Ulf Köhler. Es sprach Danne Hoffmann. Schnitt Holger Klimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.